Nachgefragt. Herzlich willkommen, Aida.
Andreas in der Au. Künstlername Aida. Darf ich Sie Aida nennen?
Gerne, Frau Scherzer.
Sie sind vom Beruf?
Diplom-Finanzwirt.
Aha. Und nun Poetry-Slammer. Wie kommt man dazu?
Ich war Vertreter des Landes Baden-Württembergs der Bundesarbeitsgruppe Einkommensteuer und bin dann sehr viel rumgereist und hatte festgestellt, dass das schon sehr anstrengende Arbeit ist. Und irgendwann habe ich durch Freunde kennengelernt, diesen Poetry-Slam zu sehen. Eigentlich war meine Schwester dabei. Meine Schwester hat mich eingeladen in Marburg. Da ist gerade ein Arbeitskollege von mir verstorben. Der war 65 Jahre alt, ist verstorben. Ich habe mir dann letzte Ehre erwiesen und meine Schwester hat mich dann in der Gegend zum Slam eingeladen. Ich also zum Slam hin und war fasziniert von dieser Atmosphäre, von den Lachen, von diesen Texten. Es war einfach alles so wunderbar neu für mich und habe dann gleich in der Nähe, wo ich war, gelebt habe, gefragt, ob es da auch Slams gibt. Und ja, habe mich dann verliebt. Und irgendwann später haben sie gesagt, hey Andreas, wenn du mal so laut bist als Zuschauer, ich habe mal laut gebrüllt und geschrien, weil der am lautesten schreit, darf entscheiden, wer gewinnt. Und das war dann manchmal Alkohol oder kein Alkohol oder irgendein Quatsch. Und ich war mir immer so richtig, ich bin aufgegangen in dieser kleinen Szene. Und da hat man mich gefragt, ob ich auch auftreten möchte. Und ich so, okay, trete ich halt auf. Und dann bin ich aufgetreten, mit ganz meinen Freunden waren alle in den ersten 5 Reihen. Ich bin trotzdem in der Vorrunde rausgeflogen. Textlich war das wohl nicht so das Beste anscheinend. Und habe dann noch, wurde gleich eingeladen zur nächsten Veranstaltung und nochmal zu anderen Slams und bin dort aufgetreten. Recht schnell bin ich dann auch baden-württembergischer Vizemeister geworden, ein Jahr später Thüringer Landesmeister. Und
so
das
weit
war
sind
so
wir
richtig krass. Und dann habe ich mir gemerkt, okay, ich mache hier nur das, was mir Spaß macht. Und deswegen bin ich zum Slam-Poet gekommen.
Können Sie sich noch an Ihren ersten Auftritt erinnern?
Ja.
Wo?
Da war in Ludwigsburg im Demos. Damals beim Ludwigsburg Poetry Slam. Ich habe in Stuttgart gelebt und Ludwigsburg war meine damalige Fachhochschule, wo ich schon ein bisschen Bekannte hatte. Und deswegen habe ich gedacht, Ludwigsburg, da möchte ich auch auftreten, weil ich da Leute kenne. Und mein Text war auswendig gelernt, das habe ich mir selbst vorgenommen. Und er hat sich gereimt, weil ich mir sicher war, wenn ich reime, ist das ein künstlerischer Anspruch, den ich mir selbst stelle. Es ging dann darum, dass ich das erste Mal Sex habe mit einem Dreier und der aber nicht funktioniert, weil ich eingeschlafen bin. Das war kurzum der Text. Er war sehr peinlich, sehr witzig und ja.
Und folglich sind Sie dann auch im Vorausscheid schon rausgeflogen?
Natürlich. Ich meine, meine Freunde waren ja alle da, aber die sind natürlich auch nicht parteiisch. Die sagen dann, es ist sogar so, dass Freunde, wenn die im Publikum sind, mir die schlimmsten Noten geben, weil sie immer sagen, wir sind da sehr ehrlich.
Damit wäre das System von Poetry Slam schon etwas beschrieben. Man geht also auf die Bühne und man stellt sich ein Publikum. Und das Publikum entscheidet. Ist das unterschiedlich, wie die Abstimmung ist? Oder gibt es da eine richtige, in Anführungsstrichen, Rechtsform?
Die Abstimmung ist komplett unterschiedlich. Das kann jeder Veranstalter selbst wählen. Es geht darum auch entweder mit Karten, wo Zahlen von 1 bis 10 sind. Du kannst Münzen werfen, du kannst Rosen werfen, du kannst auch klatschen, Applaus, Schinkenausrufe machen. Je nachdem, es gibt ganz viele Möglichkeiten. Das Witzige daran ist, es ist eigentlich egal, was das Publikum entscheidet bei dem Applaus oder wer gewinnt. Weil manchmal sind wir so wie so ein fahrendes Zirkusvolk, sage ich mal. Man lädt 6 Poeten ein oder Poetinnen, die treten dann auf. Manche machen was Trauriges, was Lustiges, was Lyrisches, was Pantomime-mäßiges, egal. Es ist immer unterschiedlich. Und je nachdem, wo man die Veranstaltung stattfinden lässt, wie das Publikum drauf ist, wie der Abend verläuft, wenn man zum Beispiel 5 traurige Texte hat und am Ende kommt ein Lustiger, dann ist der Lustige die Abwechslung, der Lustige gewinnt. Andersrum, wenn 5 lustige Texte kommen und am Ende kommt ein ernster, seriöser Text, wo man sagt so, wow, krass, voll Mindblow, dann gewinnt dieser Text. Also ganz egal, jeden Abend können 6-mal dieselben Leute auftreten, es gewinnen immer andere. Das ist das Schöne am Slam und da merkt man auch ganz schnell, das Gewinnen ist gar nicht das Wichtige. Es ist total irrelevant, wer gewinnt, weil du gehst auf die Bühne und bist ein Teil von vielen, die auf der Bühne aufstehen. Doch, ich bin einmal auf einer Bühne aufgewacht tatsächlich. Da waren wir saunieren irgendwo in Kempten und da habe ich mich hingelegt in so einem Café auf so eine Couch und auf einmal war diese Couch auf der Bühne. Die haben wir irgendwie umgeräumt und dann war meine Couch, wo ich drauf geschlafen habe, tatsächlich die Bühnencouch. Und da bin ich aufgewacht und Rampenlicht auf mich gestellt und die Zuschauer schauen mich eigentlich so, oh nein. Ja, das war ein cooler Moment.
Sie sagten vorhin, sehr viel unterwegs in Baden-Württemberg und dann nach Thüringen. Also Sie haben eine Zeit lang in Baden-Württemberg gelebt. Warum zurück nach Thüringen?
Tja, ich hatte viele Möglichkeiten, überall wohnen zu können. Ich war natürlich Vertreter des Landes Baden-Württemberg, deswegen war ich Baden-Württemberg, wo ich meine Ausbildung gemacht habe, fest. Aber immer wenn ich Urlaub hatte, bin ich eben nach Thüringen gefahren, habe meine Familie besucht, meine Freunde und habe schnell gemerkt, dass ich eigentlich im Finanzbeamtenjargon nicht mehr so ganz glücklich war und man hätte tauschen müssen über mehrere Ämter hinweg, bis ich zurückkommen konnte. Und habe ich mein Beamtentum an den Nagel gehangen und bin nach Thüringen gezogen, zu meiner Familie. Das war ein krasser Schritt. Meine Mama hat mich gehasst dafür, weil wer Beamtentum freiwillig aufgibt, ist nicht wirklich der Klügste. Aber ich bin jetzt der Glücklichste.
Wie lange brauchen Sie, um einen Text für Ihren Auftritt eingeübt zu haben, entwickelt zu haben?
Ja, das kommt drauf an. Also wenn ich natürlich einen Text habe mit dem Thema, ich hatte mal für ein Radio, ich glaube Radio Lotte war das, innerhalb von 30 Minuten einen Text zum Thema Bratwurst geschrieben. Das war nicht mein bester, sage ich mal so, wie es ist. Er war ganz kurz und schmerzlos. Ich habe auch Texte, die mir ganz wichtig sind. Zum Beispiel der Text über den Tod meines Vaters, der ging über Monate, den ich fertig hatte. Immer wenn ich geschrieben habe, fing ich an zu weinen, habe ihn weggelegt. Und ich hatte mehrere Monate an diesem Text gearbeitet und deswegen lese ich ihn auch nur einmal im Jahr vor, an seinem Todestag. Und das ist immer so ganz, ganz, ganz wichtiger Text für mich. Aber es gibt Texte, die schreibe ich im Zug und lache noch, während ich sie schreibe, trage sie abends vor und freue mich, dass er so gut ankommt. Außerdem ist meist ein Prozess. Also man sieht es an meinen Zetteln. Oft wird hier andere Zahlen dann eingetragen. Die Reihenfolge ändert sich, weil man immer auf die Reaktion des Publikums guckt. Wie wird die Reaktion kommen? Lacht er nicht? Ist das sinnvoll? Ist da Verständnis dahinter? Fehlt noch was? Muss ich noch was einfügen? Und manchmal nimmt man auch Texte komplett weg, die man sagt, okay, die waren jetzt gar nicht gut. Und deswegen ist immer ein Prozess. Und jeder Text, den ich jetzt habe, ist nur momentan der Text. Nächstes Mal, wenn wir uns treffen, ist der auch wieder anders.
Sie haben hier in Thüringen den Heißlämmer e.V. gegründet. Damals haben wir uns auch kennengelernt. Es war ein Vorhaben, mit jungen Menschen zusammenzubringen, ihnen ein Podium zu bieten und ohne Förderung, sondern tatsächlich aus Idealismus. Wie haben Sie die Zeit rückwirkend in Erinnerung? War diese Zeit kreativer und einfacher oder ist das heute, mit dem Heißlämmer ist gewachsen, interessanter für Sie?
Damals wollten wir einen Platz bieten, das, weil, wie viele gesehen haben, bei anderen Bundesländern gab es sowas schon. Es gab Slams und hier und Verbindungen und wir wussten auch nicht, wie wir es gestalten sollten. Wir wollten aber unbedingt Slams veranstalten. Wir hatten uns damals als kleine Gruppe zusammengetan, haben dann den Slam veranstaltet und haben festgestellt, es ist sehr schwer, sich Institutionen zu nähern oder Fördergelder zu akquirieren, wenn man eben keinen Verein hat oder wenn man nicht eine kleine Gemeinschaft fest als Institution darlegt. Und da haben wir dann entschieden, einen Verein zu gründen, um eben auch Fördergelder zu beantragen zu können. Das heißt, das war tatsächlich unser erster Schritt. Wir haben also vorher schon ohne Verein gearbeitet und haben dann den Verein gegründet, um eben Fördergelder möglich zu machen und natürlich auch, um im Rahmen der Vereinsarbeit tätig werden zu können. Ja, das stimmt schon. Wir haben am Anfang wenig Veranstaltungen gemacht, erstmal so kennenlernen, viel nachfragen, viel selber erfahren müssen. Und mittlerweile haben wir letztes Jahr die internationalen deutschsprachigen U20-Meisterschaften durchgeführt. Das war so das Größte, was Erfurt so im Slam hatte. Und das war schon eine Meisterleistung für den Verein. Und wir sind auch immer noch ganz kaputt.
Die Nachwuchs-Slammer haben ja bei Heißlämmer Veranstaltungen auch die Möglichkeiten aufzutreten. Wie ist da die Nachfrage?
Ja, es kommt immer darauf an, welche Veranstaltungen. Wir haben Veranstaltungen, die im großen Haus sind, wie Kaisersaal. Da kommen halt so 660 Zuschauer und das ist geladenes Publikum. Und dieser renommierte Slam, den nutzen wir auch immer, um dann sozusagen schon Jugendliche oder Slammer, die schon ein bisschen in der Gegend Thüringen sich etabliert haben, dort als Belohnung sozusagen auftreten zu lassen, indem sie sich mit den Besten der Welt dann gleich messen können. Und da gibt es natürlich noch viele kleine Slams, wo man Leute auftreten lassen, die es ausprobieren können. Mehlhose hat halbe, die haben so viele geladene Poeten, aber auch noch viele offene Plätze, dass man da so eine gemischte Sache machen kann. Predigerkeller ist komplett offen, wenn man da einen Slam machen möchte. Und dann sind wir natürlich auch in ganz Thüringen unterwegs, momentan ja nicht wegen Corona, wo wir auch immer 1-2 Leute einladen, die im Jugendlichen sich erstmal ausprobieren können, damit die sozusagen ein bisschen Bühnenluft schnuppern können. Und ja, der Andrang ist recht hoch. Also es kam, am Anfang war es sehr schwer, Leute reinzukriegen mit U20-Bereich. Und mittlerweile haben wir dann durch viele Workshop-Projekte und mit vielen, da wir auch viele Leute sind, die das im Workshop-Bereich machen, kommen immer mehr neu nach. Das ist ja schön.
Bevor ich zu meiner letzten Frage komme, noch an die Hörer den Hinweis: Veranstaltung findet man und nähere Informationen, was Poetry Slam ist, wie Poetry Slam funktioniert, findet man auf der Seite des High Slammer. Und nun die letzte Frage an Sie. Was ist für Sie einfacher, anfangen oder aufhören?
Schöne Frage. Das ist eine wirklich gute Frage. Anfangen ist leicht, weil man muss nur mal gucken, ist es mein Herz, was das richtig will. Also wo ich zum ersten Mal zum Slam gegangen bin, alleine ohne Freunde, da wusste ich, es ist mit mir, es ist passiert. Und die Leute haben mich auch gezwungen, auf die Bühne zu gehen. Es war also recht leicht, es hatte nur ein kleiner Schubser gereicht und man rollt los. Man muss wissen, ich bin etwas dicker, da rollt man leichter. Und beim Aufhören, das ist dann natürlich schwierig. Also wir haben zum Beispiel durch Corona jetzt einfach mal komplett brachgelegt. Wir haben einfach aufgehört mit Slam veranstalten. Es geht auch. Es ging auch sehr leicht, weil es aber ja, war ja behördlich festgelegt. Aber ich kann mir nicht vorstellen, es für immer auf den Nagel zu hängen. Es tut immer ein bisschen Leid oder Wehmut. Also man entwickelt sich ja auch und man merkt, wenn man manche Sachen weglegt. Also man macht nicht mehr alles mit. Und dann, manchmal ist man wehmütig, weil man das Ende hat von irgendwelchen Sachen. Aber ich denke mal, aufhören ist, eine schwere Frage. Ich denke, aufhören ist leichter. Nein, anfangen ist leichter. Muss ich das beantworten?
Nein, dann können wir uns auch jetzt freundlich verabschieden.
Dann sage ich, das Ende ist am schwersten, deswegen möchte ich mich einfach nicht verabschieden bei Ihnen, Frau Scherzer. Ich möchte gerne hier bleiben und mit ihm weiterreden, weil verabschieden liegt mir nicht. Ich kann mich nicht gut verabschieden und deswegen beenden wir es einfach nicht, dieses Gespräch.
Es ist schön, dass wir so unterschiedlich sind, denn ich kann mich sehr gut verabschieden. Ich wünsche Ihnen alles Gute und danke für das Gespräch.
Auf Wiedersehen, Frau Scherzer. Ich rede einfach noch ein bisschen weiter, bis dann wirklich alle Aufhörer zugehört haben.